Willkommen zum Podcast Die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Distel und ihr hört die Episode 10, Sauerteig 101. Heute habe ich was zum Thema Stricken, was zum Thema Spinnen, eine urbane Selbstversorgung, nämlich erwähnten Sauerteig und was ich gerade toll finde. Ja, zum Thema Stricken geht's gleich los. Und zwar habe ich da nichts Neues auf den Nadeln und auch nichts fertig. Aber deswegen kann ich ja trotzdem über etwas reden, und zwar über die sogenannte Wolldiät. Ja, ich habe im Februar durch den Podcast KnitSense angefangen, eine No-Fiber-Diet anzufangen. Und das heißt also nicht nur kein Strickgarn, sondern auch keine Spinnfasern, eigentlich ganz überhaupt nichts darf man kaufen und darf nur seine Vorräte benutzen, um Sachen herzustellen. Und ich habe mir damals ein Timeout genehmigt oder eingeplant von Anfang an, nämlich das Wollefest in Leipzig. Da hatte ich mir auch ein Limit gesetzt und das eingehalten, aber bis auf dieses Leipziger Wollefest bin ich tatsächlich seit Februar auf dieser überhaupt nichts Einkauf-Diät. Und ja, es klappt. Und mal mehr gut und mal weniger gut. Ja, viele werden sich jetzt wahrscheinlich total gruseln, dass man so lange sich verbietet, Wolle einzukaufen. Aber es ist doch so gewesen bei mir, dass, wie ich angefangen habe zu stricken, dass mir dann diese Garne, die es gibt, diese Auswahl und besonders die handgefärbten, die hatten es mir so angetan, ich konnte mich echt halb tot kaufen und habe dann einen, ich würde sagen, moderaten Stash angesammelt. Ich denke, viele Hardcore-Strickerinnen haben größere Wollvorräte als ich, aber sie sind doch moderat groß, meine Wollvorräte. Wie kann man das beziffern? Also ich habe vielleicht für 20 Paar Sockenwolle da. Und das ist auch meine größte Leidenschaft, Sockenwolle, weil man kauft halt so ein bisschen und es gibt echt so schöne Knäuel und Stränge und in jedem Wollladen gibt es Sockenwolle im Sonderangebot. Oder wenn man sich mal belohnen will, halt schnell ein schönes Knäuel Sockenwolle. Ja. Und ich kaufe halt eigentlich keine so Pullovermengen von Wolle und ich habe auch total selten mal Pullover gestrickt. Den ersten Pulli, den ich gestrickt habe, der war aus Spinnenwolle, also aus handgesponnenem Garn, aus meinen Anfängergarnen. Und den habe ich dann halt schon, also da habe ich 3 Garne extra für den Pullover gesponnen in so einem Farbverlauf und den Rest habe ich dann reingemischt von dem, was da war, wurde halt sehr bunt. Und dann habe ich einmal für meinen Freund so eine Pullovermenge gekauft und das wurde dann ein Pullover, der mir gepasst hat und nicht ihm. Irgendwie war überhaupt vom Schnitt her, ging das für ihn überhaupt nicht. Aber normalerweise besitze ich keine Wolle in solchen Mengen, dass es für einen Pullover reichen würde. Und deswegen halt mein Stash besteht hauptsächlich aus Sockenwolle und handgesponnenen Garnen. Und dann habe ich noch auch einen nicht unbeträchtlichen Spinnfaser-Stash. Da sind Insekten, die geschorene Wolle von 2 Schafen ungefähr. Das ist schon ganz schön, das ist schon recht viel, wenn man bedenkt, dass so ein Schaf mehrere Kilogramm auf den Rippen sprießen hat. Ja, und dann habe ich noch einige Knubbel von ungefärbter Kammzugwolle, dann habe ich noch einige Knubbel, 100 Gramm bunte Merino zum Farbmischungen kardieren und dann habe ich so Ausprobierfasern, also Knobelseide, Knobelbambus, Soja und so. Und jetzt muss ich gerade mal mich umdrehen und zählen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, es sind so 5 Plastikboxen mit Spinnfasern voll. Und jetzt muss ich nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und 6 Plastikboxen mit Garn voll. Das ist schon. Und diese Plastikboxen, das sind die mittelkleinen von IKEA. Also, ach, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja, da gehen vielleicht so in jede so 8 Stränge Sockenwolle rein, würde ich sagen. Also wenn man einen so einen kleinen Gefrierwürfel hat, wo man Wolle einfriert, dann bekomme ich den Inhalt von einer Plastikbox in ein Fach meines kleinen Gefrierfachs rein. Es hat sich ja letztens ergeben, dass ich da Mottenbekämpfung gemacht habe. Ja, also so groß ist mein Stash und der sollte kleiner werden. Und habe so viel schönes Garn, das wird einfach gar nicht gewürdigt, wenn ich ständig nachkaufe und immer nur nach dem sabbere, was in den Läden ist. Also habe ich diese Wolldiät angefangen und nach anfänglichen Schwierigkeiten ging es mir ganz super damit, muss ich sagen. Und ich weiß jetzt meinen Stash richtig zu schätzen und wenn ich da draus stricke, dann finde ich das auch toll. Beziehungsweise wenn ich was Neues anfange mit einer Wolle, die ich schon habe, dann denke ich, dann fühle ich mich in meiner Entscheidung, keine Wolle mehr zu kaufen, erstmal total bestätigt, weil ich denke, oh, ich habe ja so schöne Wolle. Es gibt allerdings so auch Durststrecken in dieser Faserdiät und so eine gab es die letzten. Also vor 2 Wochen, da war ich echt versucht und habe dauernd irgendwie so Online-Shops von Handfärberinnen durchwühlt und so. Und dann habe ich so angefangen, mir Sachen in den Warenkorb zu legen, obwohl ich die eigentlich gar nicht kaufen wollte, aber und ich habe sie auch nicht gekauft, aber dann fing ich an, ach ja, machst du einfach mal aus Spaß den Warenkorb voll. Und dann habe ich mir einen Screenshot davon, dem Warenkorb gemacht, also ein Bildschirmfoto auf Deutsch. Und dann habe ich mir das abgespeichert und habe den Warenkorb wieder gelöscht. Und dann habe ich das bei einigen Shops gemacht. Und jetzt habe ich so ein paar Bilder von virtuellen, nie verwirklichten Einkäufen. Und das fand ich dann total toll, weil ich sehe, was ich gerade für Farben mag und was ich bei wem gekauft hätte. Und das ist echt erstaunlich, dass ich gerade total zu bestimmten Farben neige. Und wenn ich das dann später mal nochmal machen würde, so Screenshots von dem, was ich in meinen Warenkorb gelegt habe, dann würde das bestimmt ganz anders sein. Ich mag ja auch eigentlich alle Farben. Ich habe noch immer Schwierigkeiten gehabt, wenn man irgendwo was ausfüllen sollte, was die Lieblingsfarbe ist. Das konnte ich nie. Ich mag wirklich alle Farben und für mich gibt es keine falschen Farben. Es gibt nur Farbkombinationen, die ich nicht so mag. Also man kann praktisch auch wirklich das so ein pastelliges Rotzockergelb super einsetzen in Kombination mit den richtigen anderen Farben und das gibt für mich keine hässliche Farbe auf der ganzen Welt. Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht mit den Farben. Ach ja, genau, die virtuellen Warenkörbe. Ja, über dieses virtuelle Warenkorb abspeichern und so eine Fotoserie davon zu machen, habe ich dann irgendwie ganz vergessen, dass ich ja in Wollkaufversuchung war und das hat mir dann schon so Spaß gemacht. Das hat mich dann eigentlich schon zufriedengestellt, dann musste ich gar nichts mehr kaufen. Und wenn ich jetzt so da sitze und an meinem Thermal Pullover stricke, dann denke ich mir, ach, ist das schön, dass ich mit meiner, ja, mit meinem Wollvorrat was anfangen kann und dass ich dann so richtig schöne Sachen draus mache. Und ich freue mich schon total drauf, das nächste Teil anzufangen, das nächste Knäuel anzufangen, nachdem der Thermal dann hoffentlich bald irgendwann fertig ist. Genau, das war mein Thema Wolldiät. Zum Spinnen habe ich auch nichts Neues auf Spinnrädern und Spindeln, aber ich habe trotzdem eine kurze Sache. Und zwar war ich mal wieder auf YouTube. Ich gucke sehr gerne Spinnvideos auf YouTube und dabei habe ich festgestellt, dass es eine recht große Serie an Spinnvideos gibt von auf Deutsch. Und zwar von einer Frau namens Shanti Manu. Ich werde euch das in den Shownotes verlinken. Sie hat insgesamt 50 Videos hochgeladen und ja, sie behandelt fast alles vom Zwirnen, langer, kurzer Auszug, Spinnrad, Spindel. Gibt es wahnsinnig viele Videos. Ich habe mir 5 angeguckt oder so. Und ich würde jetzt nicht sagen, Shanti Manu ist mein neuer Spinnguru. Andererseits würde ich auch nicht sagen, dass die Informationen, die sie anbietet in ihren Spinnvideos, fehlerhaft sind oder schlecht. Und die Art und Weise, wie sie die Technik zeigt, ist auch nicht schlecht. Sie ist sehr ausführlich zum Beispiel und ich habe mir zum Beispiel ihr Video über den langen Auszug angesehen und ich finde das total gut, um mit dem langen Auszug anzufangen und die Informationen sind auch gut. Was sie dabei nicht macht, ist dieses super typische English Woolen Long Draw Spinning, wo man dann so ein Rolleck nimmt und das wirklich in so einer flüssigen Bewegung, in einer Bewegung auszieht und das dem Betrachter erscheint wie so ein Gummi. Band, was immer länger wird, was sich dann auch wie durch so ein Wunder zu so einem fluffigen Garn verfestigt und eingezogen wird. Also so ist es nicht, das ist so der, ja, so ein, ja, guter Wald- und Wiesenlanger Auszug für den Hausgebrauch, was sie wirklich schön vorführt. Dann habe ich mir noch vor Zwirnen angeguckt, habe ich mir noch Navajo-Zwirnen angeschaut. Und ja, das kann ich empfehlen, würde ich sagen. Und es ist doch sehr schön, dass es jetzt richtig so richtig viele Spinnvideos auch auf Deutsch auf YouTube gibt. Für diejenigen, die des Englischen nicht so mächtig sind, ist es echt eine tolle Sache. Und wer ins Spinnen erst noch einsteigen will, der findet da bestimmt eine Menge, bestimmt was. Und auch für die Leute, die bestimmte Technik nachgucken wollen. Ich glaube, Shanti Manu macht auch immer noch was nach. Also es kommen immer neue Videos dazu. Und ja, guckt es euch einfach an. Und damit sind wir am Ende des Themas Stricken und Spinnen und kommen zur urbanen Selbstversorgung. Die urbane Selbstversorgung heute dreht sich ums Thema Sauerteig und da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht zu lange werde, weil ich das echt ein Herzensthema von mir ist als Bäckerin. Und ich bin halt gefragt worden, weil ich letztes Mal gesagt habe, ich habe angefangen, Joghurt zu machen und das müsste ja so ähnlich sein wie Sauerteig. Und dann hat eine Hörerin gefragt, kannst du nicht mal richtig über Sauerteig reden? Und ich will das versuchen, aber ich muss einen Disclaimer vorausschicken. Der Sauerteig zu Hause ist was anderes wie der Sauerteig in einem Bäckereibetrieb. Also man kann sich das so vorstellen, dass in der Bäckerei hat man so ein großes, robustes, warmblütiges Tier, was einen Stoffwechsel hat, was sich selber sozusagen warm hält und erwärmt. Das ist der große Sauerteig in der Bäckerei. Und so diese Mini-Mengen, die man zu Hause fürs Brotbacken braucht, das ist dann wirklich so ein kleines, empfindliches, schnell frierendes Tier, was sich eben nicht selber warm halten kann, einfach weil es viel zu klein ist und was man ganz anders verhätscheln muss wie den Sauerteig im Betrieb. Das muss man dann als Hausgebrauchsbäckerin wirklich selbst rauskriegen, wie man für sein kleines Sauerteigtierchen dann sorgt, sodass dem nicht zu kalt wird, dass es genug zu fressen hat. Das ist auch noch so ein großer Unterschied zwischen Betrieb und zu Hause. Im Betrieb wird jeden Tag gebacken und das heißt, jeden Tag wird der Sauerteig neu erneuert. Und das bedeutet auch, dass die Kulturen immer stark und lebendig bleiben. Die bleiben immer in Aktion. Und zu Hause backt man ja nicht jeden Tag, meistens. Und das heißt, dass die Kulturen oft längere Zeiten im Kühlschrank überdauern müssen, ohne dass sie ja nur einmal die Woche so richtig zum Leben erweckt werden. Und dann, wenn sie sowieso schon so klein und empfindlich sind, so ein kleines empfindliches Tier, und das muss dann noch einen Großteil seines Lebens in so einer Kältestarre verbringen und kann nur zeitweise daraus erwachen, dann ist es noch mal schwieriger für das kleine Tier. Gut, das war der Disclaimer und jetzt geht's gleich los mit der Frage, was ist Sauerteig? Sauerteig ist ein Gemisch aus Roggenmehl und Wasser. Ja, nur Roggenmehl, kein Weizen, sonst wäre es ein Weizensauerteig. Also wenn man nur von Sauerteig redet, ist nur Roggen und Wasser drin, jedenfalls in der Definition in Deutschland. Und dann sind noch Mikroorganismen in diesem Sauerteig. Und zwar sind es zwei Gruppen von Mikroorganismen, die wichtig sind für uns. Das sind die Sauerteighefen und die Milchsäurebakterien. Die Sauerteighefen, die vergären praktisch und atmen dabei Gas aus. Das ist Kohlendioxid, glaube ich. Jedenfalls atmen die aus bei der Gärung und dadurch entstehen im Brot die Luftbläschen, die nachher die lockere Brotkrume machen. Also dass das Brot hochkommt und gelockert wird, liegt an den Hefen im Sauerteig. Und die Milchsäurebakterien, die sorgen für die Säuerung und den Geschmack, indem sie zwei Säuren produzieren. Das ist zum einen Essigsäure und zum anderen die Milchsäure. Der Unterschied zwischen Essig und Milchsäure ist der Geschmack. Essigsäure schmeckt stärker sauer als Milchsäure, wobei Milchsäure eine stärkere Säure ist als Essigsäure, aber trotzdem milder schmeckt. Was noch wichtig wird später, und zwar gleich beim kommenden Punkt, das ist Punkt 2. Wie funktionieren Sauerteigstufen? Es gibt beim Sauerteig die Möglichkeit, mehrere Stufen zu haben. Jede Stufe vom Sauerteig ist praktisch einmal, also man mischt praktisch Mehl und Wasser zum Starter dazu, das ist die erste Stufe, dann kommt nochmal irgendwann Mehl und Wasser dazu, das ist die zweite Stufe und jedes Mal, wenn man Mehl und Wasser dazu gibt, beginnt eine neue Stufe, wenn sich praktisch der Sauerteig weiter vermehren kann. Das nennt man eine Stufe. Und das Hinzufügen von Mehl und Wasser nennt man Anfrischen. Genau. Und warum macht man überhaupt mehrere Stufen beim Sauerteig? Das liegt, ist ganz einfach. Das liegt hauptsächlich an den Mikroorganismen. Die haben verschiedene Bedürfnisse. Und zwar wird bei kühlen Temperaturen eher Essigsäure produziert und damit wird das Brot sozusagen würzig und gesäuert. Und bei warmen Temperaturen wird mehr Milchsäure produziert und die Hefen kommen in Gang. Das heißt, wenn der Sauerteig schön warm ist und schön weich mit viel Wasser, dann machen die Mikroorganismen was anderes, wie wenn er kalt ist und eher fester. Man will aber eigentlich beides haben. Man will ja einen schönen, würzigen Brotgeschmack haben und deswegen will man eine Säuerung haben und man will aber auch schön Hefe drin haben, damit das Brot schön hochkommt und deswegen macht man zwei Stufen oder drei Stufen sogar und davon ist eine Stufe eine kalte Stufe und dann gibt es eine andere Stufe, die dann eine warme und weiche Stufe ist. Und damit fördert man halt verschiedene Vorgänge im Sauerteig. Ja, zum Beispiel, da gebe ich jetzt noch ein Beispiel dazu. Man kann zwei Stufen machen, wobei die erste Stufe dann lange steht, zum Beispiel 8 Stunden. Und in den 8 Stunden ist die Stufe kalt und fest und da wird dann die Essigsäurebildung gefördert. Also man kriegt praktisch die Würze und die Säure. Und danach macht man eine 3- bis 4-stündige weiche und warme Stufe und dann kommen die Hefen und die Milchsäurebakterien so richtig in Wallung und dann kommt der ganze Teig so richtig in Fahrt, sodass man nachher ein schönes, lockeres Brot bekommt. Ja, und was noch ganz wichtig ist beim Sauerteig, ist, dass man nicht zu viel Mehl und Wasser reintut für eine Stufe, weil sonst können die Mikroorganismen das viele Mehl nicht vergären in der kurzen Zeit. Oder man darf auch nicht zu wenig reintun. Also man darf zum Beispiel nicht zu wenig mit reintun und es dann 24 Stunden stehen lassen, weil sonst haben die Mikroorganismen nach einer halben Stunde nichts mehr zu fressen und dann sollen die noch 24 Stunden stehen bleiben. Na, auch blöd. Und es gibt eine Regel, wie man das bestimmt, wie viel Mehl dann immer dazukommt bei der nächsten Stufe und die nennt sich die Arcadi-Regel. Wenn man diese Arcadi-Regel kennt und anwenden kann, braucht man quasi überhaupt nichts mehr über verschiedene Sauerteigführungen zu wissen, denn man kann sich das selber ausrechnen. Das ist doch cool. Die Arcadi-Regel besagt, dass sich die Mehlmenge um den Faktor vermehren lässt, wie die folgende Sauerteigstufe in Stunden absteht. Dazu muss ich noch sagen, unter 3 Stunden ist es eine schlechte Rechnung. Also wenn man jetzt so sagt, zwischen 3 und 16 Stunden, grob über den Daumen, das ist die Zeitspanne, in der die Regel funktioniert. Ein Rechenbeispiel mit der Arcadi-Regel. Ich habe einen Starter, in dem sind 1 Kilo Mehl. Und ich will den Sauerteig in 10 Stunden haben. Mache ich nur eine einzige Stufe. Also kann ich den in 10 Stunden um den Faktor 10 vermehren. Dann hätte ich 10 Kilo. Also Sauerteig aus 10 Kilo Mehl. Und dann müsste ich 9 Kilo Mehl dazu tun, weil ja 1 Kilo Mehl schon im Starter drin sind. Das würde man eigentlich bei allen Sauerteigstufenberechnungen so machen, außer wenn man den Starter nimmt, weil man muss ja bedenken, man nimmt ja danach den neuen Starter wieder raus aus dem Sauerteig. Und deswegen muss man dann den sozusagen nicht abziehen. Also tue ich nicht 9 Kilo rein, sondern 10 Kilo, dann habe ich nachher 11 Kilo und nehme halt 1 Kilo wieder raus. Dann habe ich auch wieder 10 Kilo. Ich hoffe, das war verständlich. Jetzt mache ich aber nochmal ein Rechenbeispiel mit 2 Stufen. Dann kommt die Arcadi-Regel so richtig zum Tragen. Und zwar mache ich einen 2-stufigen Sauerteig, habe wieder 1 Kilo Mehl in meinem Starter drin. Die erste Stufe soll 8 Stunden stehen. Also mache ich 1 Kilo mal 8 Stunden, sind 8 Kilo. Und weil der Starter ja nachher wieder rauskommt, wird der nicht berücksichtigt, schütte ich 8 Kilo rein und habe unter Ignoranz des Starters nachher Sauerteig aus 8 Kilo Mehl. Die 2. Stufe soll bloß 3 Stunden stehen. Und dann habe ich in der 1. Stufe 8 Kilo Mehl. In 3 Stunden, 8 mal 3 sind 24, kann ich den um das 3-fache vermehren, dann sind in der nächsten Stufe schon 24 Kilo Mehl, die insgesamt versäuert sind. Und wie viel tue ich dann also dazu für die 2. Stufe? Nicht 24 Kilo Mehl, weil die 8 Kilo sind ja schon im in der ersten Stufe drin und 24 Kilo sind ja die Gesamtmenge der zweiten Stufe. Also muss ich 16 Kilo Mehl noch dazu tun und das lasse ich 3 Stunden stehen und dann habe ich nachher 24 Kilo Sauerteig beziehungsweise einen Sauerteig aus 24 Kilo Mehl. Da kommt natürlich die Wassermenge noch zu, aber ich rechne das immer mit dem Mehl. Ja, ich hoffe, das war verständlich. Es ist eigentlich sehr einfach. Man kann das auch rückwärts rechnen. Zum Beispiel, ich will 10 Kilo Sauerteig haben und der soll 10 Stunden stehen. Wie viel Starter brauche ich dann? Dann mache ich 10 durch 10 und 1 Kilo. Also Starter aus 1 Kilo Mehl. Ja, dann komme ich zu Punkt 4. Das war auch tatsächlich die Frage, die mir gestellt worden ist. Wie macht man selbst Starter? Man kann sich selbst einen Sauerteig machen. Das nennt sich Spontansauerteig im Fachbegriff. Und zwar heißt Spontansauerteig, dass Mehl und Wasser wird zu einem Teig angerührt und der wird einfach stehen gelassen und fängt spontan zu gären an. Und zwar gären da die Mikroorganismen, die in der Luft und im Mehl schon vorher enthalten sind. Wir sind ja von Mikroorganismen umgeben und die fangen natürlich zu leben an, wenn man ihnen ein entsprechendes Milieu bietet. Und da gibt es natürlich das Problem, dass nicht nur die erwünschten Mikroorganismen anfangen zu arbeiten, sondern auch unerwünschte wie Schimmelpilze und Fäulnisbakterien. Man kann aber trotzdem einen spontanen Sauer züchten und einen schönen Sauerteig daraus bekommen. Der Trick ist eben, den Mikroorganismen die Bedingungen zu bieten, die man möchte. Und da komme ich wieder zu meinem Joghurt-Experiment. Wenn man zum Beispiel Joghurt hat und den zu lange stehen lässt, dann schimmelt der ja auch irgendwann. Und wenn man aber Joghurt nicht immer stehen lässt, bis er verschimmelt ist, sondern aus demselben Joghurt immer wieder neuen Joghurt ansetzt, dann lebt er quasi ewig und verschimmelt auch nicht, weil er wird ja immer wieder angefrischt. Und so ähnlich ist es mit dem Sauerteig auch. Und wenn man sich selbst Starter macht, dann rührt man sich aus warmem Wasser und Roggenmehl einen weichen Teig an und lässt den einen Tag stehen. Und am nächsten Tag sollte der schon in einer spontanen Gärung sein. Und dann nimmt man von dem einen kleinen Teil ab und rührt den wieder mit Roggenmehl und warmem Wasser an. Und den frischt man praktisch mindestens einmal täglich, wenn nicht sogar zweimal täglich an. Und hofft, dass sich die erwünschten Mikroorganismen durchsetzen. Und wenn sie sich durchgesetzt haben, dann hat man selber Sauerteig. Das geht so in der Regel 4-5 Tage, dann hat man einen schönen Sauerteig. Und wenn sich die erwünschten durchsetzen. Dazu komme ich zum Punkt 5, das ist die Selbststabilisierung. Und zwar 5a, Selbststabilisierung gegen Fremdgärung. Und dann gibt es noch 5b, Selbststabilisierung gegen Übersäuerung. Die Selbststabilisierung gegen Fremdgärung, das geht so zu, dass diese Säurebildner natürlich gegen Schimmel wirken und auch gegen Verfaulen. Also die Säure, die produzieren, ist gleichzeitig ein natürliches Konservierungsmittel und schützt den Sauerteig vor dem Angriff von unerwünschten Keimen. Und sobald diese Säurebildner sich vermehren, verdrängen die eigentlich die anderen Keime und deswegen stabilisiert sich irgendwann das Milieu auf und die Sauerteighäfen sind auch wilde Hefen, die mit dieser Säure zurechtkommen. Es kommt nicht jeder Keim mit diesen Säuren klar, aber die Sauerteighefe tut das. Und so stellt sich dann trotz Spontangärung irgendwann ein saures und hefiges Milieu ein, was dann stabil bleibt, wenn man das immer weiter züchtet. Dann kommt der Punkt 5b, Selbststabilisierung gegen Übersäuerung oder Überreife. Das ist auch so ein super nettes Feature des Sauerteigs, weil die Säurebakterien nicht nur alle anderen Keime verdrängen, sondern ab einem gewissen Säuregrad im Sauerteig ist es ihnen selber sogar zu sauer. Und dann sterben sie zum Glück nicht, sondern sie hören dann einfach auf mit ihren Aktivitäten. Und das nennt sich die Selbststabilisierung gegen Überreife. Also der Sauerteig bleibt dann eine Weile stabil. Denn die Mikroorganismen leben weiter, aber sie produzieren keine neue Säure, weil ihre eigene Säure sie eben in der Aktivität hemmt. Das finde ich super. Und das ist auch jetzt das Ende meiner Informationen über Sauerteig. Ich würde euch gerne noch eine Informat eine ich würde euch gerne noch eine Internetempfehlung dazu geben. Und zwar ist es die Seite der-sauerteig.com. Und zwar ist das, glaube ich, ein Hobbybäcker, der die Seite gemacht hat. Und da sind ganz viele Leute in so einem Forum, die sehr lange schon zu Hause mit Sauerteig backen und einen ganz, ja, ganz viele Erfahrungen ausgetauscht haben und die auch speziell für den Hausgebrauch Rezepte haben und Vorgehensweisen und die mir als Bäckerin in einer Vollkornbäckerei nicht so geläufig sind, weil ich, wie gesagt, zu Hause kein Brot backen muss, weil mein Brot, was wir im Betrieb backen, ist eh lecker genug. Da brauche ich zu Hause nicht zu backen. Und ich habe deswegen auch nicht die Erfahrung mit dem Verhätscheln von den kleinen Zuhause-Sauerteigtierchen. Und die haben die Leute aber bei der-sauerteig.com. Und dort würde ich euch empfehlen, hinzugehen, wenn ihr zu Hause Brot backen wollt. Gut, dann kommen wir zu, was ich gerade toll finde. Ich finde gerade toll, Kochen mit dem Vegan Black Metal Chef. Auf Deutsch, der vegane Black Metal Chef Koch. Oh Mann, das ist so geil. Und zwar sind das Videos auf YouTube, die hat, das ist so ein Black Metal Typ, der so richtig in Montur mit Nieten, wahrscheinlich Kunstleder und Corpse Paint und Klingonenmessern und so Satanistenaltar und allem, mit dieser Kulisse macht er eine Kochshow und da kocht er tolle Gerichte vor. Das Ganze wird dann mit so Black Metal Musik unterlegt und das Kochrezept wird auf die Unterlegmusik draufgekreischt, so richtig. Jetzt muss ich mal vom Mikro weggehen, um das vorzumachen, damit es nicht übersteuert. Boil the rice! Oh, na, jetzt ist es total übersteuert. Ich muss das nochmal, ich muss eigentlich noch weiter weggehen, oder kann ich das nicht ein bisschen runterfahren? Auf jeden Fall kreischt er dann seine Rezepte da drüber. Und da ich das nicht nachmachen kann, blende ich das jetzt einfach kurz ein. Und ich habe eins nachgekocht, und zwar war das aus Episode 2 vom Black Metal Chef, das vegane, ist ja alles vegan, das war Rosenkohl, Champignons und rote Paprika sortiert mit Trüffelöl und Seitan, gebratenem Seitan und Reis. Boah, total lecker. Was ich auf jeden Fall auch noch kochen will, ist das von dem ersten Video, das ist das vegane Pad Thai. Boah, mit so Erdnusssoße und so, oh, geil. Also ich habe mich ja, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, vor Lachen so weggeschmissen, wie jemand halt so eine biedere Kochsendung als Black Metal Satanismus Ritual abfeiert und dabei wirklich dann so auch das Rezept so ein bisschen anpasst. Also wenn zum Beispiel Seitan ist so ein Weizengluten Fleischersatz, aber auch nicht nur als Fleischersatz brauchbar, sondern einfach an und für sich total lecker. Es wird auf Englisch Seitan ausgesprochen und das bietet sich doch voll an, als Black-Metal-Typ dann das dem Satan zu huldigen. Und so, hey, Satan! Okay, also ich beruhige mich mal wieder und empfehle euch einfach, den Vegan Black-Metal-Chef auf YouTube anzugucken, euch drüber schlapp zu lachen, wenn ihr es... und dann... Vielleicht kocht ihr auch was daraus nach. Ist jedenfalls sehr lecker gewesen, was ich daraus gekocht habe. Ja, das war ja schon der heutige Podcast. Bin sogar trotz der Themenfülle gar nicht mal so lang wie bei den letzten Folgen. Ich habe immer Angst, dass es zu lang wird und dass es dann ein bisschen nervt oder so. Dann habe ich am Schluss noch eine kleine lokale Ankündigung bzw. eine lokale Notiz zu machen. Ich war in einem neuen Wollgeschäft. Wir haben in Berlin-Friedrichshain in der Gärtnerstraße 32 ein neues Wollgeschäft. Das hat sich bei Ravelry im Berlin-Knits-Forum schon rumgesprochen. Und ich war da. Und die Inhaberin, ich glaube, sie ist die Inhaberin, sie ist jedenfalls immer da, ich weiß schon zweimal da und sie war beides Mal da. Die ist total nett und freundlich und sie präsentiert dort die Garne von einer kleinen litauischen Wollspinner und Färberei. Das ist einfach so eine richtig tolle Basic-Strickgarne aus Naturmaterialien hauptsächlich. Super Lace-Garne für und alles zu richtig erschwinglichen Preisen. Wenn man diese Wolle nicht kennt, und das wird man wahrscheinlich nicht, weil es nicht zu den Garnen gehört, was in den üblichen Garnläden angeboten werden, was weiß ich hier, diese Schachenmeier, Lanacrossa, den ganzen Schnickschnack, den halt jeder hat. Den gibt es dort nicht. Dort gibt es wirklich nur diese Garne dieser kleinen litauischen Firma. Und ich finde, sie sehen gut aus und man kann damit bestimmt gut stricken. Die Inhaberin hat, glaube ich, auch, so habe ich gelesen, Strickmodelle designert, die in Litauen dann auch gestrickt werden und die aus diesen Garnen dann angefertigt sind. Da sieht man also auch, wie die verstrickt aussehen und ja, super. Wenn ich nicht gerade meine erwähnte Wolldiät hätte, würde ich da durchaus diese Garne ausprobieren. Sieht klasse aus da. Und sind echt Schnäppchen, muss ich sagen. Also super tolle, basic, einfarbige, schick, toll. Und ich verlinke euch zu dem Laden Wollen Berlin noch einen Blog-Eintrag von Ello. Ello ist eine Textildesignerin aus Berlin, die dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, den Wollwechsel in Berlin organisiert hat, bei dem viele Berliner Strickerinnen waren. Und Ello hat über diesen Laden gebloggt und auch Bilder vom Inneren des Ladens in ihr Blog gestellt. Und sie fand es da total toll, sogar so toll, dass sie da Anfängerstrickkurse in dem Laden anbieten wird im Dezember. Und ich glaube, da hat sie auch die Termine im Blog. Verlinke ich dann. Ja, im Ladenempfehlung in der Gärtnerstraße. Geht alle hin, weil ich will nicht, dass der Laden schon wieder geschlossen hat, wenn ich fertig bin mit meiner Faserdiät. Gut. Dann bin ich fertig mit den Ankündigungen und komme zur Abschiedssequenz hier. Und dazu gehört wie immer, dass ich mich bedanke für das Feedback von der letzten Folge. Und ich habe auch mal in meine Statistiken geguckt bei Feedburner und es geht halt schon kontinuierlich nach oben. Ich habe jetzt so ungefähr zum Teil irgendwie 40 Leute, die das abonniert haben und dann auch noch Downloads und so. Die ersten Folgen sind mittlerweile je 100 Mal runtergeladen worden. Und die neuesten Folgen dann, die werden in den ersten paar Tagen so 60 Mal runtergeladen. Und da bin ich schon echt erstaunt und finde es schon klasse. Finde ich wirklich super. Und finde es toll, dass das so angenommen wird. Und hoffe, dass es noch eine ganze Weile so Spaß macht, wie es im Moment Spaß macht. Und dann bleibe ich nämlich auch am Ball. Und habe ich noch irgendeine Ankündigung, andere Podcasts? Da, 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 da. Ach ja, genau. Gigi von den Knitmore Girls, so ein Podcast, wo ich wirklich alle Folgen von Folge 1 gehört habe und wo ich richtig großer Fan von bin, hat im Podcasting auf Deutschforum geschrieben, dass sie gerne deutschsprachige Podcasts hört und sie hört. Hat auch meinen erwähnt. Boah, da war ich ja total froh drum, ey. Ich bin voll der Fan von Gigi und Jasmine und ihrem Knitmore Girls Podcast und deswegen fühle ich mich wahnsinnig geehrt, dass Gigi mich anhört. Hallo Gigi, ich finde das super. Ja. Wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt zu der Folge, könnt ihr das in meinem Blog tun. Das ist zu finden unter distel.today.net. TodaY ist das geschrieben, das Today. Oder bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Dort gibt es einen Thread, die urbane Spinnstube. Oder per Ravelry-Message an Distelfliege. Oder an die Mailadresse distel@spiritvoices.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss!